DW Menschen und Märkte.
Das Hongkonger Sicherheitsgesetz und die wirtschaftlichen Folgen. Ein Shootingstar der Elektromobilität hat kein Geld mehr. Sehr verzögerte Aufklärung bei Steuerbetrug und eine Zwischenbilanz der erfolgreichsten deutschen Smartphone-App. Das sind unsere Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Wir beginnen mit einem Thema, das auf den ersten Blick nichts mit Wirtschaft zu tun hat. Und doch sind erste wirtschaftliche Konsequenzen bereits eingetreten, weitere folgen mit großer Wahrscheinlichkeit. Es geht um Hongkong. Genauer um die Kontrolle, die die kommunistische Führung in China über Hongkong hat. Heute hat Peking ein Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen, das erlaubt es der Regierung, gegen all jene vorzugehen, die ihr zu kritisch oder zu subversiv sind. Das ist eine massive Einschränkung der Menschenrechte in der früheren britischen Kronkolonie, sagen Kritiker. Aus Peking, Axel Dorloff.
Der Nationale Volkskongress in Peking hatte das umstrittene Gesetz auf seiner Jahrestagung Ende Mai überraschend auf den Weg gebracht. Jetzt hat der Ständige Ausschuss des Volkskongresses das Gesetz endgültig verabschiedet, und zwar einstimmig. Höchste Zeit, sagt Lawrence Ma, ein regierungs- und Peking-freundlicher Rechtsexperte aus Hongkong.
There has been a number of color revolution protests in Hong Kong in order to overthrow the government.
Es hat eine Reihe von konterrevolutionären Protesten in Hongkong gegeben, die zum Ziel hatten, die Regierung zu stürzen oder sie irgendwie zu sabotieren. Im Angesicht dieser aus dem Ausland unterstützten politischen Proteste und Bewegungen in Hongkong gab es bislang kein Gesetz, das mit diesen Entwicklungen umgehen kann und unter dem die Randalierer, die versuchen, die Regierung zu sabotieren oder zu stürzen, bestraft werden können.
In overthrowing or sabotaging the government.
Tatsächlich hatte Hongkong bislang kein nationales Sicherheitsgesetz. Ein Versuch war 2003 am Widerstand von Zivilgesellschaft und Opposition gescheitert. Deshalb hat die kommunistische Führung in Peking das Gesetz jetzt selbst erlassen. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv, separatistisch oder als ausländische Einmischung angesehen werden. Kritiker aus dem prodemokratischen Lager in Hongkong sehen damit die Autonomie der Sonderverwaltungsregion in Gefahr. Jeglicher Widerspruch könne nun kriminalisiert werden, sagt der Aktivist und Kritiker aus Hongkong, Joshua Wong.
After being named by People's Daily, newspaper under communist regime.
Nachdem ich von der Volkszeitung, dem Parteiblatt der kommunistischen Führung, immer wieder herausgegriffen werde, bin ich vermutlich eins der Hauptziele des neuen Gesetzes. Aber was mir Angst macht, ist nicht meine persönliche potenzielle Festnahme, sondern die Tatsache, dass dieses Gesetz die Zukunft unserer Stadt Hongkong bedroht. Journalisten, Menschenrechtsaktivisten oder einfache Ausländer können alle dem neuen Gesetz zum Opfer fallen, weil abweichende Meinungen künftig bestraft werden können, wenn sie als subversiv eingestuft werden. Die chinesische Regierung argumentiert dagegen, dass die Verfassung ihnen das Recht gebe, in Fragen der nationalen Sicherheit auch für Hongkong entsprechende Gesetze zu erlassen. Das neue Gesetz diene gerade dem Schutz des Prinzips ein Land, zwei Systeme, weil künftig damit unter anderem separatistische oder umstürzlerische Bestrebungen geahndet werden könnten. Das Gesetzesvorhaben hatte neue Proteste in Hongkong sowie auch heftige internationale Kritik ausgelöst. Die USA haben bereits damit begonnen, ihre wirtschaftlichen Sonderregelungen für Hongkong auszusetzen.
Die Spitzen der NATO und der Europäischen Union haben sich bereits kritisch zum neuen Sicherheitsgesetz geäußert. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen drohte China mit, Zitat, sehr negativen Konsequenzen. Im Deutschen Bundestag warfen die Oppositionsparteien der Regierung vor, nicht entschieden genug zu reagieren. Die USA sind da bereits einen Schritt weiter. Sie haben den Export einiger Güter und Technologien nach Hongkong gestoppt. Der für Hongkong wichtige Finanzsektor ist derzeit noch nicht davon betroffen. Doch das könnte sich bald ändern. Katrin Brandt aus Washington.
Donald Trump hatte es Ende Mai angekündigt, nun macht seine Regierung ernst. Im Streit mit China beendet sie die Sonderbehandlung, die sie Hongkong in den vergangenen Jahren zugestanden hatte. Außenminister Mike Pompeo kündigte gestern an, wegen des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes werde die US-Regierung den Export amerikanischer Rüstungsgüter und Technologien nach Hongkong stoppen. Künftig sollen für Lieferungen in die Sonderverwaltungszone die gleichen Regeln gelten wie für Lieferungen nach China. Das sei nötig, um die nationale Sicherheit der USA zu schützen, sagte Pompeo, denn die US-Regierung könne nicht mehr unterscheiden, was nach Hongkong und was nach China gehe. Solche Rüstungsgüter dürften aber nicht in die Hände des chinesischen Militärs fallen. Handelsminister Wilbur Ross forderte China auf, seinen Kurs zu ändern und die Hoffnungen zu erfüllen, die es den Menschen in Hongkong und der Welt gemacht habe. Vorige Woche schon hatten die USA Einreisebeschränkungen gegen Vertreter der Kommunistischen Partei Chinas verhängt.
Katrin Brandt berichtete aus Washington. China ist auch das Land mit den meisten Elektroautos auf den Straßen. Und es gibt dort zahlreiche Startups, die das nächste Tesla werden wollen. Dazu gehört der Hersteller Byton. 2017 gegründet hat das Unternehmen aus Nanjing schon eine Reihe schicker und nicht ganz billiger E-Auto-Prototypen vorgestellt, die bald in Produktion gehen sollten. Nun aber droht Byton das Geld auszugehen, bevor das erste Auto ausgeliefert wird, berichtet Steffen Wurzel aus Shanghai.
Wenn Byton in den vergangenen Jahren irgendwo auf der Welt seine Autoprototypen präsentiert hat, dann passierte das meistens mit großem Spektakel. Ob bei der Innovationsmesse CES in Las Vegas, im Rahmen der Design Week in Mailand oder wie hier bei einer Show in Shanghai vor 2 Jahren. Der deutsche Firmenchef und Mitgründer Daniel Kirchert beschrieb den Anspruch von Byton vergangenes Jahr im Gespräch mit der ARD so.
Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen ein Premium-Fahrzeug kreieren. Und sagen wir mal, das Benchmark dafür sind die 3 großen deutschen Marken, BMW, Mercedes, Audi. Ja, und zusätzlich haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht nur einfach ein Elektroauto machen, wir wollen ein Smart Device machen. Ja. Wir wollen wirklich im Prinzip das Erlebnis im Fahrzeug verändern.
Doch spätestens seit Beginn der Coronavirus-Krise läuft es schlecht für Byton. So wie andere E-Auto-Startups auch, verdient das Unternehmen bisher kein Geld, ist also abhängig von Investoren. Eine neue Finanzierungsrunde endete als Flop. Mehrere Geldgeber, nach ARD-Informationen unter anderem aus den USA und Japan, halten angekündigte Überweisungen bisher zurück. Was bleibt, sind die bisherigen chinesischen Investoren. Die beiden größten sind die Regionalregierung von Nanjing und der staatliche Autokonzern FAW. Und beide haben offensichtlich kein neues Geld locker gemacht. Byton ist ein Beispiel dafür, dass das laufende Jahr sehr schwierig ist für die E-Auto-Startups in China, sagt Zhong Shi, Autoanalyst aus Peking. Von Beginn an war klar, dass einige dieser Hersteller scheitern würden, selbst ohne die Coronavirus-Krise. Die Pandemie hat diesen Trend nur beschleunigt. Von Beginn an wollte Byton nicht nur ein weiterer chinesischer E-Auto-Hersteller sein, sondern ein internationales Unternehmen. Neben dem Firmensitz in Nanjing wurden deswegen auch Niederlassungen in Santa Clara in Kalifornien und in München-Ismaning aufgebaut, zuständig für die Autosoftware bzw. das Design. In den USA hat Byton nun angesichts der Geldsorgen die meisten der 450 Angestellten entlassen. In München gilt für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit. Man schließe aber nicht aus, dass es auch in Deutschland zu Entlassungen kommen werde, teilte ein Sprecher mit. Klar ist, Byton geht rasant das Geld aus. Den Angestellten in Shanghai wurde Ende April mit nur 2 Tagen Vorlauf mitgeteilt, dass das Büro geschlossen wird. Im Byton-Werk Nanjing ruht die Produktion, weil Zulieferer nicht bezahlt werden können. Vergangene Woche protestierten in Nanjing sogar rund 100 Mitarbeiter. Der Frust ist groß, denn während die entlassenen Kollegen in den USA noch ihre Juni-Gehälter voll ausgezahlt bekommen haben und in Deutschland Kurzarbeitergeld gezahlt wird, gelten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in China andere Regeln. Sie haben teils seit 4 Monaten keinen Lohn mehr bekommen und fühlen sich deswegen als Kollegen zweiter Klasse. Ein Mitarbeiter sagte dem ARD-Hörfunk Shanghai, anders als in Deutschland oder den USA herrsche in China auch keine Rechtssicherheit. Vors Arbeitsgericht zu ziehen, bringe nichts. Schließlich seien mächtige staatliche chinesische Investoren die Hauptgeldgeber von Byton und denen werde kein chinesisches Gericht in den Rücken fallen. Die Tatsache, dass einer der beiden Großinvestoren der staatliche Hersteller FAW ist, könnte aber auch ein Lösungsweg sein, sagt Zheng Zhilin von der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive. Eine wahrscheinliche Option ist zum Beispiel, dass FAW die Technologie und die Autos von Byton aufkauft. Und übernimmt. An den Standorten in Nanjing in Kalifornien und auch in Bayern wolle Byton festhalten. Das erklärte ein Firmensprecher inzwischen. Wie lange diese Aussage angesichts der schwierigen Lage für Byton gültig ist, bleibt offen.
Aus Shanghai war das Steffen Wurzel. Cum-Ex-Geschäfte. Das ist der sperrige Name eines etwas komplizierten Verfahrens, mit dem vermögende Aktienbesitzer in Deutschland und anderen europäischen Ländern Steuern gespart haben. Manchmal legal, oft aber auch illegal. Der Schaden allein für den deutschen Fiskus soll bei mehr als 30 Milliarden Euro liegen. Aufgedeckt wurde der Betrug im Jahr 2017. Seitdem wird ermittelt. Doch schon lange vorher hatte das Bundeszentralamt für Steuern eine lange Liste mit potenziellen Cum-Ex-Betrugsfällen erstellt. Doch es geschah nichts. Erst jetzt, mit mehr als 10 Jahren Verspätung, wurde die Liste an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Arne Hell berichtet.
Es ist das Jahr 2009. Die Bundesregierung bekommt Hinweise auf einen gigantischen Steuerdiebstahl. Aktiengeschäfte, mit deren Hilfe sich Banken und Fonds Steuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt haben. Cum-Ex. Die Bundesregierung reagiert. Alle Aktienbesitzer, die ab jetzt eine solche Steuererstattung haben möchten, müssen eine Erklärung abgeben. Darin müssen sie versichern, dass sie sich für die Erstattung nicht illegal mit anderen abgesprochen haben. Das Bundeszentralamt für Steuern in Bonn erstellt damals eine Liste, auf der alle diese Banken und Fonds draufstehen. Mehr als 560 Verdachtsfälle.
Man kann die Bedeutung dieser Liste für die Aufarbeitung von Cum-Ex gar nicht überschätzen,
sagt Gerhard Schick, früherer Bundestagsabgeordneter und Gründer des Vereins Finanzwende.
Wenn man sich jetzt überlegt, wer könnte denn einer der Tatverdächtigen sein bei Cum-Ex, dann ist diese Liste das, was man abarbeiten muss, eine optimale Voraussetzung, um die Ermittlungen gegen Cum-Ex zu beginnen.
Das waren, sagen wir mal, rückblickend sehr relevante Informationen,
sagt auch Professor Christoph Spengel, Finanzwissenschaftler der Uni Mannheim.
Weil die Akteure viel im Verborgenen agiert haben, hätte man die Akteure, ob die nun rechtens oder unrechtens gehandelt haben, gekannt, dann hätte man gezielte Ermittlungen anstellen können, wer sich dahinter verborgen hat.
Doch die Liste wurde damals vom Zentralamt für Steuern offenbar nicht an Ermittler weitergeleitet, sondern nur an das Bundesfinanzministerium. Und auch als die Staatsanwaltschaft Köln 2013 anfing, umfangreich gegen die Profiteure der Cum-Ex-Steuertricks zu ermitteln, lag ihr die Übersicht über die beteiligten Banken und Fondsgesellschaften nicht vor. Sie musste sich ihre Informationen mühsam zusammensuchen. Der Durchbruch in den Ermittlungen ist erst gelungen, nachdem beteiligte Aktienhändler auspackten. 2 von ihnen wurden dieses Jahr am Landgericht Bonn verurteilt.
Man muss doch sehen, dass diese Informationen relevant sind und man kann die nicht im Leitsordner lassen,
kritisiert Professor Spengel das Steueramt. Aus seiner Sicht typisch für den gesamten Cum-Ex-Komplex.
Also im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Cum-Ex-Geschäften ist in der Finanzverwaltung so ziemlich alles schiefgelaufen.
Das Bundesfinanzministerium räumt auf Anfrage ein, dass die gesammelte Liste erst vor wenigen Wochen an die Staatsanwaltschaft gegeben wurde. Vorher seien nur Informationen zu einzelnen Fällen weitergeleitet worden, offenbar als Ermittlungen schon liefen. Die Staatsanwaltschaft Köln erklärte gegenüber WDR und SZ, sie halte die Liste für bedeutend für die Ermittlungen. Wer die Liste offenbar hätte sehen können, sind die Bundestagsabgeordneten, die 2016 den Cum-Ex-Skandal in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet haben. Ihnen will das Bundesfinanzministerium das Dokument zur Verfügung gestellt haben. Gerhard Schick, damals für die Grünen im Bundestag, sagt, dass er die Liste zwischen den vielen Dokumenten nicht gesehen habe. Sie durften nur in einem geschützten Raum gesichtet werden.
Ich will auch nicht ausschließen, dass diese große Menge an geheimen Daten, teilweise auch nicht besonders gut geordnet, mit dazu beigetragen hat, dass manche wichtigen Dokumente in der Kürze der Zeit auch nicht gesehen werden konnten. Das ist vielleicht auch nicht ganz zufällig.
Einige der Fälle auf der Liste sind schon Teil der Cum-Ex-Ermittlungen. Andere potenziell verdächtige Geschäfte waren der Staatsanwaltschaft offenbar bisher unbekannt. Sie könnten inzwischen verjährt sein.
Anne Hell war das. Vor 2 Wochen war es endlich soweit. Nach monatelangem Reden, Planen und auch Streiten erschien endlich die Corona-Warn-App. Diese kleine Anwendung für Smartphones soll es einfacher machen, Infektionsketten nachzuverfolgen, wenn sich jemand mit dem Coronavirus angesteckt hat. Seitdem wurde die App rund 14 Millionen Mal heruntergeladen und ist damit die erfolgreichste deutsche Smartphone-App. Sebastian Tittelbach mit einem Zwischenfazit nach 2 Wochen.
Haben Sie die Corona-Warn-App auf Ihrem Handy?
Natürlich!
In der Bonner Innenstadt muss man nicht lange suchen, um Corona-Warn-App-Nutzer zu finden.
Ich habe sofort am ersten Tag runtergeladen.
Und ich finde es eine gute Sache. Also es ist ein Punkt, um Sicherheit zu erzeugen.
Wenn das dazu dient, Ansteckungsketten, die Wege dazu nachvollziehen, dann finde ich, kostet nichts, sollte man das auf jeden Fall machen.
Einer der Väter der Corona-App sitzt in der Telekom-Konzernzentrale. Peter Lorenz ist 2 Wochen nach dem Start noch sichtlich stolz.
Wir waren ja der erfolgreichste Launch im deutschen App-Store, den es jemals gegeben hat.
weil die App natürlich auch was Besonderes ist.
Sicher war dieser Erfolg überhaupt nicht, denn es gab vorher viele Fragen. Kommt die App nicht viel zu spät? Was bringt sie überhaupt? Und sind große Konzerne wie die Telekom und SAP wendig genug für so ein Projekt? Denn die Entwicklung stand unter Zeitdruck und die Entwickler mussten ein Problem lösen. Die App muss über den Funkstandard Bluetooth erkennen, ob sich andere Handys in 1,5 Meter Abstand befinden. Doch dafür war Bluetooth nie gedacht.
Eine der wesentlichen Herausforderungen war tatsächlich, wie holen Sie aus einer Technik, die man braucht, um Ohrstöpsel zu koppeln oder Drucker, die richtige Information, um die 1,5 Meter zu schätzen.
Ein weiterer Knackpunkt, der Datenschutz. Nur wer der App vertraut, benutzt sie auch, sagt Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Seine Experten haben nach Schwachstellen in der App gesucht. Außerdem steht der Programmcode für jeden öffentlich im Internet.
Fehlendes Vertrauen in der Corona-Warn-App würde die Akzeptanz in der Bevölkerung drastisch nach unten pegeln. Und wir brauchen große Nutzerzahlen, damit die Wirkung am größten ist.
Bislang sind mehr als 200 App-Nutzer positiv auf Corona getestet worden und haben sich bei den Gesundheitsbehörden gemeldet. Die App funktioniert also. Perfekt ist sie nicht. Auf Smartphones, die älter sind als 5 Jahre, läuft sie gar nicht und gelegentlich produziert sie Fehlermeldungen. Aber sie hat sich herumgesprochen. Großbritanniens Premier Boris Johnson behauptete vergangene Woche im britischen Unterhaus, es gebe weltweit kein einziges Land mit einer funktionierenden Kontaktnachverfolgungs-App.
I wonder whether the right honourable gentleman can name a single country in the world that has a functional contact tracing app.
Oppositionsführer Keir Starmer kontert mit dem deutschen Erfolg.
Germany. 12 Millionen Downloads.
Inzwischen unterstützt die Telekom Großbritannien bei der App-Entwicklung.
Wir haben ihnen alles gegeben, was wir haben. Weil am Ende des Tages ist mir der Premierminister nicht so wichtig. Mir ist eher wichtig, dass der Projektleiter da jetzt mit seinem Team eine funktionierende App auf die Füße kriegt.
Als unwahrscheinlich gilt, dass Apple und Google ältere Smartphones updaten, damit auf ihnen die App läuft. Und das ganz große Thema nimmt gerade erst Fahrt auf. Wie können sich die verschiedenen Corona-Apps in Europa vernetzen? Gerade jetzt zur Urlaubszeit wäre diese Funktion dringend nötig.
Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. In der Technik war Jan Winkelmann, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.